Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer, hier ist Jörn vom Ketzer Podcast und gleich werden wir diskutieren über Gebete. Aber vorher möchte ich euch einladen zu einer Veranstaltung, Ketzer on Tour, und zwar in Freiburg. Es ist ein Vortrag mit anschließender Diskussion mit dem Publikum und das Thema ist die Menschenwürde in der Bibel, speziell in der Genesis. Es wird ja immer wieder behauptet, die Menschenwürde ergäbe sich aus dem Schöpfungsbericht der Genesis. Und wir haben uns gedacht, das überprüfen wir mal. Es ist eine tolle Veranstaltung. Der Termin ist Mittwoch, der 30. April. Der nächste Tag ist Feiertag, 1. Mai. Und deswegen kann man ausschlafen. Also Mittwoch, der 30. April in Freiburg. Organisiert wird die Veranstaltung von der Giordano-Bruno-Stiftung in Freiburg. Ihr seht also, es ist sehr offiziell und auf hohem Niveau. Es wird richtig gut werden, das kann ich euch versprechen. Christian und ich werden vor Ort sein und wir würden uns freuen, wenn wir euch dort begrüßen dürften. Mittwoch, 30. April in Freiburg, und weitere Infos findet ihr auf einer Webseite, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Da findet ihr alle Infos. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Ketzer Podcast, hallo.
Hallo, mein Name ist Dr. Johannes Hartl. Ich bin Autor, Vortragssprecher und Leiter des Gebetshauses Augsburg. Und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen.
Na, dann schießen Sie mal los.
Das Gebet trägt auf jeden Fall Früchte.
Bisher haben die Leute davon aber wenig gemerkt. Wie merkt man das denn überhaupt im Idealfall?
Im Idealfall merken das die Leute um uns herum, dass sie sagen, bei dir verändert sich was.
Bei dir verändert sich was. Was beten Sie denn so persönlich?
Ein Element meines persönlichen Gebets ist häufig die Fürbitte. Anliegen gibt es mehr als genug. Da kann es schnell dahin kommen, dass ich so eine Agenda habe, die ich quasi abzuarbeiten versuche.
Eine Agenda? Wo eher ein Winzeschrei ins Nichts. Gott ist doch nicht da. Sie sind doch alleine.
Diesen Schritt, den macht Gott allein. Durch ein großes Geschenk an uns.
Was für ein Geschenk?
Es ist das Geschenk der unerhörten Gebete.
Das Geschenk der unerhörten Gebete? Aber unerhörte Gebete sind doch eine totale Enttäuschung.
Wenn ich vorrangig bete, um etwas zu bekommen, dann wird Gott mich in seiner Liebe enttäuschen. Enttäuschen. Und dadurch aus dieser Täuschung herausholen.
Dieses Mal beim Ketzer Podcast.
Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße meine tapferen Mitstreiter Iska, Viktor, Christian und Matthias. Hallo.
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 Unsere Themen heute von Iska. Wieder mal ein Thema von Iska. Und zwar, es geht um den Albtraum. Was das wohl ist? Hoffentlich wird das nicht so gruselig. Dann von Christian die Religion Elon Musks. Daher kämpfen zwei Informatiker gegeneinander. Der Kampf der Titanen. Und von mir selbst, wir Ketzer werden heilig. Das heilige Jahr 2025 ist angebrochen. Und hier erfahrt ihr alles, was ihr darüber wissen müsst, um selbst heilig zu werden. Hoffentlich kommen wir zu diesem Beitrag. Aber kommen wir zuerst zum dummen Anruf. Christian, wir zwei, wir hatten uns diesen Anruf ausgesucht, als die anderen noch in den Federn lagen. Wobei... Ging es da genau, wollen wir die Zuschauer mal zusammen einführen, was ist los mit diesem Herrn Hartl?
Nun, Herr Hartl ist Vortragssprecher und Leiter des Gebetshauses Augsburg. Und es gab ein Interview mit ihm auf unserer Lieblingswebseite jesus.de, die immer wieder taugt. Und dieses Interview war eine Goldader des Bullshits, quasi ein Bullshit. Spender, ein Perpetuum Bullshiticum, jetzt darf ich der Experte sagen, wo wir so viele Zitate hatten, dass wir dafür mehrere dumme Anrufe hätten füllen können. Und deswegen mussten wir das bringen, denn es gibt wirklich viele Leute, die beten Und wir als Atheisten stehen diesem Phänomen einfach gegenüber und wollen einfach nur eine Erklärung dafür. Und deswegen war das für mich sehr wichtig zu verstehen, wie Gebete funktionieren, was das ist und so weiter. Und man muss sagen, dieser Beitrag von ihm hat uns auch erleuchtet irgendwo. Irgendwo hat es mich bewegt, irgendwas in mich hat es doch mitgenommen.
Ich kann vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Also es geht darum, Gebete in den Alltag zu integrieren und sich so bestimmte Strategien zurechtzulegen, wie man so in den Flow kommt, ne? Wie man so in die Stimmung kommt, wie man sich öffnet für das Gebet. Und da wird er jetzt also als Experte befragt, weil er eben diesem Gebetshaus vorsteht. Und er sagt, man könne zum Beispiel Livestreams als Inspirationsquelle nutzen, ne, sich da irgendwie so ein bisschen
unsern.
Ja, bloß nicht unsern, ne? Ja, oder Musik anhören und so weiter. Und auch, dass man daraus ein regelmäßiges Ritual macht, ne, dass man einen festen Zeit hat, einen festen Ort hat, vielleicht sich mit anderen zusammen verabredet und dass man dann auch sein Handy ausmacht, ne? Also praktisch so eine Art Praxisratgeber für solche
Gebete. Nein. Handy nicht ausmachen hilft nicht. Alleine hat er gesagt im Interview, man muss das ausgeschaltete Handy in einen anderen Raum bringen.
Ja.
Ja, das ist wichtig.
Ja.
Am besten in eine Mikrowelle legen, ne?
Ja, und er sagt.
Oder Makrowelle.
Dazu, was.
Also bei einer Terminator-Fortsetzung habe ich gesehen, man kann es auch in eine Chipstüte reintun, weil hier aus Metall ist, weil Metallbeschichtung hat.
Und er sagt über den Sinn des Gebets, dass selbst wenn die Gedanken abschweifen und man jetzt nicht immer nur bei Gott, Gott, Gott ist, ne, ist das Gebet trotzdem gelungen. Und er mahnt aber, dass die Wirkung sich oft erst nach längerer Zeit einstellt. Und er sagt, dass sowohl erhörte als auch unerhörte Gebete eine göttliche Lektion sind.
Unerhört.
muss man das so verstehen und auch verstehen lernen. Ne? Also das ist eine Sache, die sich nicht intuitiv irgendwie erschließt. Man denkt sich irgendwie so ein Mist. Ja? Aber er sagt, das muss man eben verstehen. Und deswegen ist der Sinn des Gebets nicht ein bestimmter Zweck, sondern die richtigen Profis, die erlangen die höchste Stufe mit dem zweckfreien Gebet. Nämlich dieses ist dann einfach die Gemeinschaft mit Gott.
Das sind alles so Ausweichmanöver. Es gibt ja diesen beliebten Spruch, Gott erfüllt dein Gebet entweder sofort oder später oder hat was Besseres mit dir vor. Also es wird so definiert, dass es nicht widerlegt werden kann. Selbst wenn Gott dein Gebet nicht erfüllt, dann hat er was Besseres mit dir vor. Wie das jetzt ist, wenn man vielleicht todkrank ist und man stirbt, dann bin ich nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Das andere, das gehört auch zu diesem Ausweichen, er spricht hier vom zweckfreien Gebet. Aber Jesus sagt ja, ich glaube im Markus-Evangelium, also das Glaube Berge versetzt und man kann dann diese Giftschlangen aufheben, was ja auch einige probieren mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Also Giftschlangen, ohne dass man dann stirbt. Und Hartl weiß natürlich, dass das alles Blödsinn ist und widerlegt und dass Gebete nicht den gewünschten Erfolg bringen, wenn man jetzt um was Konkretes bittet. Er definiert einfach um, was viele Leute unter Gebet meinen. Ne? Christian, bei dir im Schwarzwald gibt es auch immer diese Häuschen, wo sich dann Leute bedanken für irgendwelche Gebete. Die haben ja für einen bestimmten Zweck gebetet und meinen, der sei auch eingetreten. Und das ist ja die Vorstellung, die viele Leute von Gebeten haben. Oder die ganzen Leute, die im Flugzeug dann plötzlich von Atheisten zu Christen werden. Ne? Die werden vermutlich auch beten oder hoffen zumindest, dass das Flugzeug nicht abstürzt. Und jedenfalls in der Vorstellung von Religiösen. Und Hartl tut jetzt so, als seien Gebete irgendwie nur so eine Art Meditation. Und das sind also alles Ausweichmanöver, was er bringt.
Egal was passiert, es wird alles als Zeichen auf Gott gedeutet. Das ist einfach erstmal unehrlich. Wenn unerhörte Gebete ein Anzeichen dafür sind, also für uns so, als dass es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es einen Gott gibt, dann müsste es umgekehrt ja heißen, dass erhörte Gebete dann die Wahrscheinlichkeit senken, dass es einen Gott gibt. Und das ist halt einfach so ein Trick, den so Evangelikale und Apologeten halt benutzen, um halt dran vorbeizukommen, dass das einfach alles nicht funktioniert.
Also für uns Außenstehende sieht es so aus, als ob Gebete sozusagen dieses Bitten um Gefallen beim Allerhöchsten Lebewesen, das einen Plan hat für uns alle, einfach nicht funktionieren kann. Und wenn wir dann nach Beweisen fragen, dann stoßen wir hier auf ein oder vielleicht auch verschlossenes Weltbild, wo einfach die kognitive Dissonanz des Nichts-Passieren versucht wird aufzulösen mit irgendeinem Blabla, wie wir das sehen jetzt hier. A posteriori, das heißt, nachdem irgendwas passiert ist, bedankt man sich. Das ist was, was Matthias angesprochen hat mit diesen Votivtafeln, die übrigens älter sind als das Christentum. Was kannte man schon in der Antike, dass sich die Leute bei irgendwelchen Göttern bedankt haben, dass so ein Gebet funktioniert hat. Aber man muss auf der anderen Seite anerkennen, Gebete erfüllen einen Zweck und funktionieren. Denn der Zweck und die Funktion ist, die Leute in dieses Gebetshaus zu bringen und den Job von Herrn Hartl zu erhalten. Cui bono ist die beste Frage, die man hat. Ohne Gebete, keine vollen Kirchen, ohne Verzweiflung gibt es keine Rettung. Das heißt, er muss sich ins Gespräch halten und bei anderen Leuten einfach die Möglichkeit eines Winselschrei ins Nichts als sinnvolle Aktionsmethode. Nun ja, was auch immer er für ein geistiges Problem hat, meine Gedanken und Gebete sind bei ihm.
Ich wollte gerade nochmal die Stellen aufsagen oder einige, wo Jesus verspricht, dass Gebete erhört werden. Beispielsweise Matthäus 7, 7 bis 8, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden. Denn wer bittet und der empfängt, bla bla bla, im Johannesevangelium, alles, was ihr in meinem Namen bittet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Aha, so als Machtbeweis quasi. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Im Markus-Evangelium, darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Also so ein bisschen diese Methode von dem Buch The Secret, ne, so man muss sich das alles nur herbei vorstellen. Dann nochmal Matthäus, alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt. Die Bibel vermittelt ganz klar in mehreren Evangelien den Eindruck, dass Gebete erhört werden, womöglich mit dem K-Wert, dass man glauben muss. Jetzt sagt aber Hartl, wenn ich vorrangig bitte, um irgendetwas zu bekommen, dann wird Gott mich in seiner Liebe enttäuschen. Enttäuschen! Und dadurch aus dieser Täuschung herausholen. Aber diese Täuschung wird ja durch die Bibel erst aufgelöst und allgemein haben wir hier wieder diesen Effekt, dass wenn irgendwas nicht funktioniert, was in der Bibel versprochen wird, dann ist wieder der Gläubige schuld. Das ist ja so ein Motto, das sich durch die ganze Bibel zieht.
Ja, das ist halt auch der Survivorship-Bias, nennt sich das. Dass man nur die Leute fragt nachher, die überlebt haben. Guckt euch an, wie viele Bücher es gibt von irgendwelchen erfolgreichen Geschäftsleuten. Wie haben die ihren Erfolg gefunden? Ja, die haben alle irgendwie Luft geatmet und die gehen ab und zu aufs Klo und die essen manchmal Brot. Also wenn man Luft atmet, ab und zu aufs Klo geht und manchmal Brot isst, dann wird man automatisch erfolgreich, weil wir halt nicht die Leute fragen, die dasselbe machen und eben nicht erfolgreich sind. Und das ist genau der Trick, der hier auch benutzt wird, indem man dann halt nur auf Leute guckt, wo irgendwie mal was Gutes passiert ist. Das nennt man dann ein erfülltes Gebet und kann dann damit hausieren gehen und erzählen, wie erfolgreich mein Gott so ist.
Wir sollten auch über die Gefahren des Gebetes reden. Und ich fange hier bei der größten Gefahr an, und zwar ist es die Gefahr des Nichtstun. Denn Beten ist ja quasi organisiertes und hinterher gut schön geredetes Nichtstun. Ich rede quasi mit mir selbst und dadurch werden die universellen himmlischen Kräfte dazu angeregt, irgendwo automatisch ein paar Flüchtlingszelte selber aufzustellen und den Leuten etwas zu essen zu geben, weil es auch absolut ausreichend ist, dass ich mit mir selbst gesprochen habe, anstatt dass ich eine Überweisung mache oder dass Leute dahin gehen und den Leuten helfen. Das ist nämlich die größte Gefahr, dass die Leute denken, sie hätten irgendwas getan, aber sie haben einen Scheißdreck getan. Sie haben sich letztendlich nur ein bisschen Balsam auf die eigene Seele geschmiert, damit sie sich sozusagen das Elend der Welt, das aus den Nachrichten zu ihnen reingerieselt kommt, besser ertragen können. Das ist das eine. Das andere, was mich persönlich stört, ist, dass dieses Beten nicht im stillen Raum ist, sondern dass die Kirchenglocken bimmeln müssen, dass irgendwelche Leute da von irgendwelchen großen Gebäuden in Fremdsprachen runterplärren müssen und auch jeder darauf aufmerksam gemacht wird, dass sie jetzt gemeinsam nichts tun und sich dadurch besser fühlen und uns dadurch auf den Sack gehen. Und das sind meine beiden Probleme, die ich damit habe. Ansonsten kann Herr Hartl in seinem Gebetshaus machen, was er will.
Christian hat uns ja mal erklärt, dass der Zweck der mormonischen Missionierung nicht darin besteht, andere zum Glauben zu bringen, sondern die Mormonen im Glauben zu halten. Denn wenn anderen immer begründen musst, warum der Glaube so toll ist, dann redest du es dir quasi selber ein. Und ich glaube, dass Gebete, so wie Hartl sie hier erzählt, auch so eine Selbstmanipulation sind. Und das ist etwas, wo ich den Eindruck habe, dass das Judentum und der Islam einfach besser sind in der Manipulation der Leute, weil es im Judentum und im Islam gibt es Praktiken, die musst du jeden Tag anwenden. Du musst fünfmal beten im Islam, du musst diese ganzen Speisevorschriften befolgen und so weiter. Und ich glaube, diese tägliche Praxis, die hält die Leute im Glauben und die baut dann auch so eine Identität auf. Und das ist ja so ein wichtiger Punkt für Gläubige, dass sie dann auch diese Identität des Gläubigen haben. Und wenn man jetzt tatsächlich täglich so Gebete praktiziert oder so, dann glaube ich auch, dass es in die Richtung geht. Ich glaube auch, dass es insgesamt beim Islam und beim Judentum stärker ist.
Das Christentum war vor 150 Jahren ja genauso. Man hatte diese Gemeinden gehabt, jeder hat geguckt, dass jeder in die Kirche geht und zwar am Sonntag und zwar schön angezogen. Und wer da nicht reingegangen ist, der hat Probleme gekriegt. Und man sieht es aber auch bei Muslimen, die hier sind. Wenn ich zum Beispiel studentische Muslime sehe, dann gibt es manchmal so Studenten, die quasi hier alleine sind, dann auch kein Problem haben, Alkohol zu trinken oder das falsche Fleisch und so weiter. Aber dann kommt irgendein Kumpel dazu und dann sind sie zu zweit und dann fangen die an, sich gegenseitig zu kontrollieren und dann gehen sie zusammen in die Moschee und so weiter. Und dieser Gruppendruck, das ist natürlich ein guter Haken, mit dem man dann quasi dann die Leute dann in die Religion wieder einfängt. Weil wenn die sich unbeobachtet fühlen, und zwar nicht von Gott, sondern von anderen Menschen, dann lassen sie sich ein bisschen gehen. Und das, wir sind momentan durch die Vereinzelung dieser Gesellschaft haben wir und auch dadurch, dass wir jetzt tolerieren, dass zwei große Religionen, nämlich Protestantismus und Katholizismus, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, mittlerweile harmonisch nebeneinander leben dürfen oder quasi sich gegenseitig ihre Praktiken nicht ausführen dürfen, haben wir so einen Religionsfrieden, der darin besteht, dass es auch okay ist, nichts zu machen. Und dadurch machen die Leute einfach nichts, ist einfach nur lästig, ne? Bringt ja nichts und so schlittern die so langsam in den Säkularismus hinein, ohne tief drüber nachzudenken. Eigentlich, für wen machen wir eigentlich die Sendung hier, wenn das automatisch passiert? Wollte ich mal fragen hier.
Christian, ich wollte da noch kurz drauf anschließen, und zwar, was du sagst, dass wenn dann so ein Muslim alleine ist, ne, aber lass uns jetzt nicht über Muslime reden, ich nehme es nur als Aufhänger, ja.
Ja.
Und dann, wenn dann ein Zweiter kommt, ne, dann wird das dann schon wieder ernsthafter, weil die sich gegenseitig kontrollieren. Hier bei diesem Gebetshausleiter ist es so, dass er ja auch die Präsenz von einer zweiten Person, sage ich jetzt mal, annimmt, nämlich Gott. Und er sagt ja nicht einfach nur, ja, manchmal klappen Gebete und manchmal nicht. Er sagt ja, nicht erfüllte Gebete sind eine Lektion für ihn. Eine Lektion ist ja etwas Aktives, was von Gott aktiv eingefädelt und verabreicht wird, ne? Also das heißt, dieser Gott, der guckt die ganze Zeit, ne, und reagiert dann. Und manchmal ist eben Schweigen die beste Reaktion, ne? Und davon spricht er hier. Die Falle schnappt zu. Wenn jemand mit sich alleine genauso sich überwacht fühlt, wie als wenn jemand anderes wirklich da wäre, der ihn überwacht, dann ist er da gar kein Entkommen mehr. Und man kann also nur hoffen, dass der dann irgendwann ein bisschen faul wird oder so, ne? Und er spricht halt jetzt im Grunde so, dass man genau das nicht wird, dass man nicht faul wird, dass man immer wieder diesen Kontakt sucht zu diesem Nichts und sich dann einbildet, es wäre aber etwas. Das finde ich irgendwie ganz interessant, diesen Lektionsgedanken.
Das geht auch wieder in die Richtung, die ich zu Beginn gesagt habe, dass Hartl hier also als Apologet einfach nur dumme Ausreden praktiziert. Denn was du gerade sagtest, Hartl meint also zu wissen, was Gott sich dabei denkt. Ne? Aber woher will Hartl das denn wissen? Erzählt Gott das irgendwo in der Bibel? Gibt es dann noch so einen geheimen Vers, wo Jesus nachschiebt? Ja, aber wenn das jetzt nicht so ist, dann seid ihr einer Täuschung unterlegen oder so. Oder so. Das ist ja alles Quatsch, sondern auf Lateinisch würde man sagen, das sind ad hoc Ausreden. Auf Deutsch würde man sagen, die zieht er sich einfach aus dem Arsch, um irgendwie seine Vorstellung vom gütigen Gott zu retten oder um nicht zugeben zu müssen, dass die Bibel da einfach Unsinn erzählt, der nachweislich nicht stimmt. Aber sicher weiß er es nicht von Gott persönlich oder vielleicht bildet er sich's ein. Es hat jedenfalls alle Anzeichen einer faulen Ausrede.
Aber Matthias, ich kann dir dafür auch eine Ausrede präsentieren. Und zwar, die Frage ist, wenn dann nichts passiert, woher will er wissen, was dann Gott gewollt hat, ne? Wenn da einfach nichts ist. Ne? Ja, und die Ausrede ist, so wie du dich fühlst, den Eindruck, den er dann hat, das ist genau der Eindruck, den Gott gewollt hat. Denn sonst hättest du diesen Eindruck nicht. Wenn du dich schuldig fühlst, wenn du siehst, ja, das war jetzt ein bisschen unverschämt, diese Bitte hättest du nicht formulieren müssen, oder wenn du dir denkst, naja, kümmere dich mal selber drum oder so, ne? Das ist genau das, was Gott dir sagen wollte. Sonst hättest du diesen Gedanken nicht, ne? Also du siehst, es gibt für alles eine Ausrede.
Verstehe ich nicht, das ziehst du dir doch auch aus dem Arsch, aber ja. Von Gott weiß es jedenfalls
ja,
nicht.
Ja, aber Gott wollte, dass ich mir das aus dem Arsch ziehe, das ist der Punkt.
Da musst du musst Unterscheidung der Geister machen, habt ihr denn Emgen nicht gehört?
Ja, das kennen wir doch. Das habe ich auch mal vorgetragen übrigens in unserem katholischen Workshop. Ne?
Es ist ja auch in der Gesellschaft nicht nur so, dass zunehmend den Leuten die Religion egaler wird. Ja, man geht vielleicht mal zu Weihnachten in die Kirche, aber es nimmt irgendwie niemand mehr für voll. Dadurch, dass der gesellschaftliche Druck abgenommen hat und es ist eigentlich größtenteils niemand mehr interessiert. Ja.
Und ich finde, da hat ein Wandel stattgefunden der Bedeutung, was es eigentlich bedeutet. Man sagt, das ist ein guter Katholik. Früher hieß es, der kennt den Katechismus auswendig. Der grüßt den Bischof jeden Morgen, der kommt immer in die Kirche und so. Und das war ein guter Katholik. Heute ist ein guter Katholik gleichbedeutend mit, naja, der glaubt es ja nicht wirklich. Ne, der bemüht sich, ein guter Mensch zu sein und irgendwas muss ja da sein und so weiter. Ne? Aber der glaubt es ja nicht, der hat ja nicht wirklich was gegen Homosexuelle und der steinigt ja nicht wirklich Leute und bringt Zauberinnen um und so weiter. Ne? Und das ist eben der Unterschied. Dass man sich trotzdem aber auch als guter Katholik fühlen kann und auch entsprechend Feedback bekommt, wenn man, Matthias, nicht mehr so bibelfest ist und dann aber auch dadurch dieses Korrektiv fehlt. Also die Leute könnten ja sagen, komisch, ich glaube ja den Scheiß gar nicht, ne? Bin ich anscheinend kein Katholik. Und jetzt können sie sagen, ja, ich bin eben progressiv, ne? Ich bin ja kein Neandertaler, ich glaube ja nicht mehr an den Scheiß von früher. Praktisch der intelligente, begründete, intellektuelle, fundierte Glaube. Das nehmen die ja für sich in Anspruch.
Also ich weiß nicht, ob Glaube intellektuell begründet wird. Der wird vielleicht weniger dumm begründet.
Also mein Eindruck, auch in Debatten mit Gläubigen, ist natürlich jetzt anekdotisch, ne, ist, dass das allerwichtigste Thema für die ist, dass sie nicht dumm dastehen. Und du sagst, na, intellektuell und so, was kann man da und so. Aber das ist denen das Allerwichtigste, dass sie sagen, ich akzeptiere die Evolutionstheorie, ich akzeptiere die Wissenschaft und so weiter. Ne? Ich bin kein Dummkopf und trotzdem bin ich gläubig. Das ist das Allerwichtigste. Du kannst die mit nichts anderem so treffen und auch runtermachen, als wenn du ihnen sagst, der Glaube ist letztlich so oder so dumm. Ja, und auch ohne Adam und Eva bleibt es immer noch dumm. Das ist die Kampflinie, finde ich, bei den Gläubigen selbst. Aber ich hatte dich unterbrochen. Was wolltest du noch sagen?
Du hast natürlich auch so eine Selbstselektion bei der Auswahl. Die Leute, mit denen du diskutierst, die werden ja naturgemäß Leute sein, die das irgendwie intellektuell verarbeiten wollen. Aber Jörn, du hast auch gesagt, und ich will nur noch darauf hinweisen, die Leute wollen nicht dumm aussehen. Die wollen aber nicht schlau sein, sondern die wollen das beibehalten, wo sie sich eingenistet haben gedanklich und wollen aber nicht, dass man dann mit dem Finger auf sie zeigt und sagt, wie dumm das ist. Das sind völlig unterschiedliche Dinge. Der Unterschied ist halt, ob jemand ernsthaft an der Wahrheit interessiert ist oder ob er rationalisiert. Hat er rationalisiert? Und das sieht man an allem, was ich bisher gesagt habe, wahrscheinlich auch bei dem, was ihr gesagt habt. Er erfindet einfach nur Ausreden, er redet drumherum, er definiert was mit Gebeten überhaupt gemeint sein soll. Er will halt schlau aussehen, aber macht sich letztlich zum Kasper für Leute, die es wirklich verstehen.
Ja.
Ja, Jörn, wenn du sagst, die wollen nicht dumm dastehen, dann müssten die mal Sprüche 3,5 lesen. Ne? Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Eigentlich müssten die in den sauren Apfel beißen und das in Kauf nehmen, dass sie doof dastehen, weil das verlangt ihre Religion doch von ihnen.
Der Wandel zeichnet sich hier bei unserem Thema, glaube ich, auch dadurch ab, dass Hartl gar nicht mehr behauptet, dass Gebete funktionieren, ne? Sondern er schwafelt nur drumherum. Jedenfalls, das erinnert mich immer an die Betrüger bei der Pferderennbahn, die dir sagen, ich gebe dir einen tollen Tipp und du musst aber nur bezahlen, wenn der Tipp sich als wahr erweist. Die sagen allen anderen Leuten natürlich dann andere Tipps und bei irgendeinem trifft der Tipp dann zu und der bezahlt den dann. Und bei diesem Gebetsexperiment ist es natürlich auch so, da kannst du davon ausgehen, weil er weiß, die Leute beten ja nicht für unmögliche Dinge, wie dass irgendwelche Toten wieder lebendig werden oder irgendwelche amputierten Gliedmaßen wieder nachwachsen. Dann kannst du davon ausgehen, dass die Hälfte der Gebete irgendwie erfüllt wird. Bei der Hälfte ist es vielleicht nicht so ganz sicher und bei einem Drittel wird dann nichts draus. Und dann hast du halt ausreichend Beispielfälle, wo du dann wieder heraustrompeten kannst und kannst sagen, ja, hier hat das Gebet funktioniert. Aber ansonsten, dieser Wandel zeigt sich tatsächlich auch darin, dass der Glaube ziemlich entzaubert ist und die versuchen jetzt nur noch zu retten, was zu retten ist.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.